ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jesse Wellmer und Thorsten Schröder.
Hallo und herzlich willkommen am Freitagabend.
Schönen guten Abend.
Es ist ein Schwanken zwischen Sorge und Hoffnung. Der Sorge darüber, was im Konflikt zwischen Israel und Iran als nächstes passieren könnte. Und der Hoffnung, dass eine weitere Eskalation zumindest vorerst abgewendet ist. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge hat das israelische Militär in der vergangenen Nacht den Iran angegriffen. Es soll sich dabei um Ziele rund um die drittgrößte iranische Stadt Isfahan gehandelt haben, südlich von Teheran. Dort befindet sich viel Militärindustrie, aber nicht weit entfernt auch eine der wichtigsten Atomanlagen des Landes. Laut internationaler Atomenergiebehörde ist kein Schaden entstanden. Hat Israel also die kleinstmögliche Option gewählt, Vergeltung zu üben, um eben nicht weiter zu eskalieren? Offiziell bestätigt ist bislang nichts. So bleibt die Hoffnung und die Sorge zugleich. Bernd Niebrügge.
Hunderte Regierungsanhänger demonstrieren nach ihrem Freitagsgebet in Teheran gegen Israel und die USA. Sie bejubeln noch immer den iranischen Angriff auf Israel vor 6 Tagen und den am Morgen gemeldeten Abschuss feindlicher Drohnen. Von jetzt an wird die ganze Region auf uns zählen, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch bei unserer Fähigkeit zur Raketenabwehr. Die iranischen Medien zeigen diese Bilder. Sie sollen den Abschuss feindlicher Drohnen durch die Flugabwehr in der Provinz Isfahan dokumentieren. Der Lärm am frühen Morgen in Isfahan war keine Explosion. Es war unsere starke Luftabwehr, die ein verdächtiges Objekt beschossen hat. Der Vorfall hat keinerlei Schaden angerichtet. Die Region Isfahan ist Standort der zentralen Urananreicherungsanlage und nuklearer Forschungseinrichtungen des Iran. Diese wurden laut internationaler Atomenergiebehörde jedoch nicht getroffen. Der iranische Staatspräsident Raisi redet am Morgen vor jubelnden Unterstützern. Er feiert den Angriff des Iran auf Israel vor 6 Tagen als Sieg. Doch kein Wort zu den Ereignissen in Isfahan und auch keine Rufe nach Vergeltung Richtung Israel. Deeskalation scheint das Gebot der Stunde. Beim G7-Außenministertreffen auf Capri äußert sich US-Außenminister Blinken zu den mutmaßlichen israelischen Angriffen nur knapp. Nur so viel, die USA waren nicht an irgendwelchen Operationen beteiligt. Als die Morgensonne die Altstadt von Jerusalem erfasst, haben die israelischen Medien bereits die Nachricht vom Angriff auf den Iran verbreitet. Dies ist eine Spezialausgabe aufgrund weltweiter Berichte über einen Angriff auf den Iran, möglicherweise ein israelischer. Von Premierminister Netanyahu und seiner Regierung heute kein Statement zu den Drohnen über dem Iran. Politische Beobachter vermuten, dass der Druck aus den USA Israel zu einer gemäßigten Reaktion bewogen habe. Israel möchte wie die Vereinigten Staaten und der Iran dieses Kapitel abschließen, um Spielraum für die Offensive in Rafah im Gazastreifen und für den Südlibanon zu erhalten. Denn dies sind die eigentlichen ungelösten Probleme für Israel. Zurück im Iran. Hier sind viele mit der Kriegsrhetorik ihres Regimes nicht einverstanden. Krieg bedeutet doch nur, dass unsere Situation von Tag zu Tag schlechter wird. Was haben wir jungen Leute jetzt noch von unserem Leben? Wir müssen stehlen oder betrügen, um an Geld zu kommen. Dieser Krieg ist von den Politikern geschaffen und von sonst niemandem. Und so hoffen viele im Iran und auch in Israel auf Deeskalation.
Ich spreche mit dem Politikwissenschaftler Ali Fatollah Nejad, Direktor des Center for Middle East and Global Order in Berlin. Guten Abend nach Berlin.
Einen schönen guten Abend.
Zum mutmaßlichen Angriff Israels. War das die kleinstmögliche Reaktion, die denkbar war?
Das kann man durchaus so formulieren. Das, was wir gesehen haben, ist eine israelische Machtdemonstration, eine militärische Machtdemonstration, dass man in der Lage ist, der iranischen Seite durchaus weh zu tun. Wir haben verschiedene Berichte über diesen Angriff, aber Israel hat damit das Signal gesendet, dass wir die iranischen Verteidigungsanlagen gegen die militärische, aber auch nukleare Infrastruktur Irans durchaus durchbrechen können.
Iran seinerseits redet die Geschehnisse der Nacht klein. Was steckt dahinter?
Absolut. Die iranische Seite spielt da sehr, sehr herunter. Man spricht, muss man es schon sagen, lächerlicherweise von 3 Drohnen, die man abgefangen hätte. Die iranische Reaktion zeigt also sehr klar, dass man auf der iranischen Seite an keiner Eskalation interessiert ist. Man will sich wahrscheinlich auch nicht die Blöße geben, dass dieser Angriff durchaus doch mehrere Facetten hatte. Und das widerspricht auch der iranischen Drohung von vor ein paar Tagen noch vom Chef der Revolutionsgarden, dass man eine neue Gleichung hätte, dass man auf jedweden Angriff Israels auf iranische Interessen in der Region direkt von iranischem Territorium aus reagieren wird. Also es ist wohl, diese neue Strategie wird wohl nicht vollkommen umgesetzt. Und das zeigt, dass die Islamische Republik Iran nach wie vor Angst vor einem großen Krieg hat mit Israel und womöglich im Schlepptau die USA.
Aber was heißt das jetzt konkret? Was kann man daraus lesen? Ist damit eine Eskalation des Konflikts erstmal abgewendet?
So kann man das, glaube ich, weniger formulieren, aber eine große Eskalation ja, weil beide Seiten nicht an einem großen Krieg interessiert sind. Aber was den Konflikt und auch den militärischen Konflikt zwischen Iran und Israel anbelangt, der wird natürlich weitergehen. Es ist nicht zuletzt auch ein ideologischer Konflikt, zumal die Islamische Republik sehr anti-Israel positioniert ist. Und im Kontext des Gaza-Krieges werden wir noch weitere Auseinandersetzungen sehen. Einerseits von seitens Iran und seiner Stellvertreter innerhalb der sogenannten Achse des Widerstands in der Region, die versuchen werden, die israelische Militäroperation im Gazastreifen zu verkomplizieren. Und auf der anderen Seite wird Israel darauf auf reagieren, mit Angriffen auf verschiedene Positionen innerhalb dieser regionalen Achse Irans.
Wie sehen Sie in diesem Konflikt, in dieser ungewissen Situation, die deutsche Iran-Politik, über die jetzt ja auch gerade viel diskutiert wird?
In der Tat, ich habe schon seit Jahren gefordert, dass wir eine Neujustierung unserer Iran-Politik bräuchten. Wir haben es mit 2 blinden Flecken des Atomdeals zu tun, die uns jetzt sicherheitspolitisch vor die Füße fallen. Das eine ist die innenpolitische Situation in Iran, die durchaus destabiler ist, als wir immer von ausgegangen sind. Kulminiert in den revolutionären Protesten von Herbst 22. Daraufhin haben wir auch sehr, sehr zurückhaltend reagiert mit einem halben Dutzend Sanktionspaketen, die eigentlich der iranischen Seite nicht wehtun sollten. Und das zweite ist die expansive Regionalpolitik Irans, die wir außer Acht gelassen haben, das Raketenprogramm, aber auch die Stellvertreter, die destabilisierende Rolle. Das sind 2 sicherheitspolitische Faktoren, die wir in unserer Iran-Politik vergessen haben.
Inwiefern gilt Ihre Kritik auch für die USA, die sich ja heute mit Statements eher zurückgehalten haben?
Ich glaube, dass sowohl Europa als auch die USA an diesem Paradigmenwechsel in der Iran-Politik beteiligt sein müssen. Die Amerikaner müssten die Sanktionen, die auf dem Papier sind, durchsetzen. Iran ist in der Lage, immer mehr Öl zu exportieren, das was dem Regime auch finanzielle Mittel zur Verfügung stellt, für die Repression nach innen, aber auch für die expansive Regionalpolitik. Und die Europäer könnten entgegen vielfältiger Meinungen durchaus auch sehr, sehr viel mehr an Sanktionsdruck ausüben. Wir bekommen immer noch indirekt iranisches Öl. Das könnte man unterbinden. Man könnte sehr viel stärkere Sanktionen gegen die Machtelite initiieren. Aber auch vor allen Dingen könnte man drohen mit dem sogenannten Snapback von UN-Sanktionen. Das könnten die europäische Seite aktivieren. Das ist ein Mechanismus innerhalb des Atomdeals, das umfassende UN-Sanktionen wieder einführen würde. Und nicht zuletzt eine EU-Terrorlistung der islamischen Revolutionsgarden, wofür es rechtlich durchaus die Grundlagen gibt, wo aber der politische Wille fehlt. Mit anderen Worten, der Sanktionsdruck, eine Erhöhung des Sanktionsdrucks auf Teheran, würde durchaus Eindruck schinden innerhalb eines Systems, das auch eigentlich nicht daran interessiert ist, falls dieser Sanktionsdruck denn wegfiele, dass diese Freunde die Menschen erreichen, sondern die Freunde, die das System bekommt, das wird es auch für seine eigenen Interessen ausgeben.
Mhm. Ali Fatollah Nejad, Politikwissenschaftler vom Center for Middle East and Global Order in Berlin. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Gerne.
Und das Gespräch haben wir am Abend aufgezeichnet. Dass die Ukraine dringend weitere Unterstützung benötigt, um sich gegen den russischen Angriffskrieg zur Wehr zu setzen, das steht außer Frage. Präsident Zelensky bittet unentwegt darum. Auch heute gab es wieder russische Luftangriffe, bei denen mehrere Menschen ums Leben gekommen sind. Ein Lichtblick für die Ukraine. Die NATO-Verteidigungsminister haben nun die Lieferung weiterer Luftabwehrsysteme zugesagt. Auch Bundeswirtschaftsminister Habeck, der seit gestern im Land unterwegs ist, will mit seinem Besuch die Solidarität Deutschlands unterstreichen. Birgit Pfirnig.
Gleich mehrmals muss Robert Habeck auf dieser Reise durch die Ukraine in einen Luftschutzkeller, um sich vor russischen Raketen in Sicherheit zu bringen. Aber an seinem Programm hält er trotzdem fest. Eine Chefärztin führt ihn durch ihr Krankenhaus in der Nähe von Mykolaiv im Süden der Ukraine. Zeitweise habe es direkt an der Front gelegen und wurde mehrfach von russischen Raketen getroffen. Mittlerweile ist es mit deutschen Mitteln wieder aufgebaut worden. Das Land stehe enorm unter Druck, so Habeck. Die vorhandenen Luftabwehrsysteme reichten nicht aus. Habeck hatte daher deutsche Rüstungsunternehmen in seiner Delegation. Der Minister setzt darauf, der Ukraine schnell helfen zu können.
Es ist kein Geheimnis, dass die Firma Diehl mit IRIS-T eins der wichtigsten Luftabwehrsysteme bereitstellt. Und in den Gesprächen mit Präsident Zelensky, aber auch sonst, wurde immer darauf hingewiesen, dass mehr gut wäre und Diehl wird mehr liefern.
Mehr Luftabwehr könnte zukünftig ukrainische Städte wie Dnipro schützen. Zahlreiche russische Raketen treffen während Habecks Reise mehrere Häuser. Es gibt Tote und Verletzte. Ein Hauptziel des russischen Militärs ist seit Wochen auch die ukrainische Energieversorgung. Und genau hier will Habeck mit seiner Mission helfen und den Umstieg der Ukraine auf erneuerbare Energie voranbringen. In einer Schule, die beim Vormarsch russischer Truppen zerstört wurde, weiht er eine Solaranlage mit deutschen Bauteilen ein. Ein Anfang, so der Minister. Mehr als 80% der ukrainischen Heizkraftwerke seien beschädigt worden. Mit Hilfe deutscher Partner solle die Ukraine auf Solarmodule umsteigen, erklärt er den Schülern.
Und es ist eben, so schlimm es ist, einfacher ein Kraftwerk anzugreifen als 1000 oder 10.000 verschiedene Dächer, wo dezentrale Erzeugungsanlagen stehen. Also ich glaube, dass dies hier ein Beispiel ist für eine Energieinfrastruktur, die weit über die Schule hinausgeht.
So will Habeck dem angegriffenen Land helfen, die Strom- und Wärmeversorgung zu dezentralisieren und damit die Energieversorgung zu retten. Und das in einer extrem schwierigen Phase des Krieges.
Der AfD-Politiker Bistron steht auf Listenplatz Nummer 2 seiner Partei für die kommende Europawahl. Und er steht seit einigen Wochen in der Kritik. Der Vorwurf, Bistron habe Kontakte zu einem pro-russischen Propagandanetzwerk unterhalten und von diesem Geld erhalten. Der Bundestagsabgeordnete hat in einem Brief an seine Parteispitze Anfang des Monats allen Vorwürfen vehement widersprochen. Doch die scheinen sich nun zu verdichten. Markus Pohl und Carla Spangenberg.
In Prag soll der tschechische Inlandsnachrichtendienst vergangene Woche Parlamentariern in einem geheimen Gremium abgehörte Aufnahmen vorgespielt haben. Diese belasten den AfD-Bundestagsabgeordneten Peter Bistron schwer. Er soll mutmaßlich 20.000 Euro von einem pro-russischen Netzwerk erhalten haben. Das ergeben gemeinsame Recherchen der tschechischen Zeitung Deník N mit dem ARD-Politikmagazin Kontraste und der Wochenzeitung Die Zeit. Ich habe mit mehreren Abgeordneten gesprochen, die diese Tonaufnahmen anhören konnten. Sie berichten, dass man hören kann, wie Bistron das Geld nimmt und laut zählt. Indizien, aber keine eindeutigen Beweise. Bistron weist auf Anfrage nachdrücklich zurück, das Geld erhalten zu haben. Der tschechische Geheimdienst sieht die mutmaßliche Zahlung in Zusammenhang mit einer russischen Einflussoperation rund um die Internetseite Voice of Europe. Hinter dem Portal soll der ukrainische Milliardär und Putin-Freund Viktor Medvedchuk stehen. Mehrfach wurde Peter Bistron von Voice of Europe interviewt. Der Verdacht, neben Propaganda sollte das Netzwerk auch dazu dienen, russlandfreundliche Politiker im Wahlkampf zu finanzieren. Seit Ende März kursieren die Bestechungsvorwürfe gegen Bistron. Die jetzt bekannt gewordenen Details könnten zum Problem für die AfD werden. Von der Partei gab es dazu heute keine Stellungnahme.
Martin Schmidt im ARD-Hauptstadtstudio. Martin, wie geht die AfD mit den neuen Vorwürfen um?
Ja, da gibt es so zwei verschiedene Wege. Also die einen sagen bis hin auch in den Bundesvorstand, das sind ja eigentlich gar keine großen neuen Erkenntnisse, die jetzt da sind, nur weitere Berichte über angebliches Material, das da der tschechische Geheimdienst hat. Aber das soll der doch gefälligst jetzt erstmal offenlegen, damit wir das überprüfen können. Klar wissend, dass der tschechische Geheimdienst solche Informationen natürlich gar nicht offen ausspielen kann. Gleichzeitig trifft dann die Erzählung für die AfD zu und dann ist das wohl eine Kampagne, wenn Medien sowas recherchieren, wir das Material aber nicht bekommen. Also das ist so die eine Seite, die das weiter abtut. Aber es gibt doch welche, die da Zweifel dran haben oder merken, dass das vielleicht schaden könnte. Alice Weidel scheint dazu zu gehören. Die sagt jetzt schon, wir werden uns das ganz genau anschauen und nochmal überprüfen und am Montag dann auch im Bundesvorstand besprechen.
Mhm, aber wie sehr, Martin, wie sehr kann die ganze Angelegenheit der Partei dann schaden?
Das kann der Partei sehr schaden, denn die AfD ist schließlich angetreten, andere Politik zu machen, eine andere Form des Politikerseins darzustellen, vor allem aus Überzeugung, so sagen sie es ja immer wieder, würden sie ihre Inhalte vertreten. Und wenn sich jetzt rausstellt, dass AfD-Politiker weniger aus Überzeugung gehandelt haben, sondern darum, um sich die Taschen voll zu stopfen, dann dürfte das auch oder gerade bei der eigenen Wählerklientel überhaupt nicht gut ankommen.
Vielen Dank, Martin Schmidt, für diese Einschätzung. Danke nach Berlin.
Bitteschön.
Vielleicht braucht es in der lauten Welt der Politik mal ein wenig Ruhe. Sogar die Abgeschiedenheit einer ostfriesischen Insel, um zu sich zu kommen und sich über einiges klar zu werden, wer man ist und vor allem, wozu man in der Lage ist. Vielleicht hat sich die SPD auch deshalb diesmal Norderney ausgesucht für das jährlich stattfindende Landesgruppentreffen. Die Sozialdemokraten wollen auf klare Gedanken kommen, auch mit Blick auf meist maue Umfragewerte. Und da dürfen auch der Kanzler, einige Bundesminister, die Partei und Fraktionsspitze auf keinen Fall fehlen. Nicole Konert und Kilian Pfeffer.
Es weht ein eisiger Wind über der Nordsee, als sich die SPD auf den Weg zur Insel Norderney macht. Die Partei im Umfragetief, gestresst von der Weltlage, gebeutelt vom Dauerstreit in der Koalition. Doch in der SPD-Hochburg Norderney fühlt sie sich zu Hause.
Kann Norderney die SPD retten?
Das wird sicher einen Anteil haben an der Rettung der SPD, was wir hier besprechen. Nein, aber im Ernst, natürlich ist es schön, auch da hinzukommen, wo die SPD in den Herzen der Menschen wohnt.
Der Fraktionsvorsitzende leicht verschmitzt.
Wir haben noch eigentlich eine Menge vor und ich hoffe, dass die beiden Koalitionspartner uns das noch erlauben.
Das hoffen wohl auch andere. Mehr als 70 führende Genossen aus NRW, Niedersachsen und Bremen kommen zur Fraktionsklausur. Eine Kur für die SPD auf Norderney? Auch der Kanzler soll kommen. Ob das wohl hilft?
Er arbeitet ja so eher, ich will nicht sagen im Verborgenen, aber mit etwas ruhigeren, leiseren Worten.
Schwierig. Schwierig. Schwierig.
Vielleicht seine Wortwahl mal ein bisschen
überdenken.
Nicht überdenken, aber mal mehr auf den Tisch schauen vielleicht auch.
Während die Genossen auf Olaf Scholz warten, holen manche sich Zuspruch bei einigen Rentnern. Auf Norderney scheint die Welt noch in Ordnung. Drinnen sind sich die Parteimitglieder einig. Der Staat braucht mehr Geld für die Verteidigung, die innere Sicherheit und vor allem den Sozialstaat. Wie das gehen soll? Es gibt Vorschläge in einem SPD-Positionspapier. Eine Reform der Schuldenbremse, ein neues Sondervermögen für äußere und innere Sicherheit und eine einmalige sogenannte Krisenabgabe für besonders hohe Vermögen. Für die FDP wohl eine einzige Provokation. Will man die Liberalen ärgern?
Das ist nicht das Ziel, den Koalitionspartner zu ärgern, sondern eben Argumente auch vorzutragen und vorzulegen, um Überzeugungen heranwachsen zu lassen.
Der Arbeitsminister wird freundlich deutlicher.
Es ist ohnehin meine Lebenserfahrung in dieser Koalition, dass wer Fortschritt will, auch zu Kompromissen bereit sein muss. Eine Ansage ist aber auch ganz klar, die soziale Sicherheit, die den Menschen zusteht, die wird nicht beschnitten.
Die Stimmung unter den Genossen ziemlich mies. Zum Teil frustriert von der FDP, zum Teil schockiert von der Stimmung im Land. Die Mitte der Gesellschaft scheint sich vernachlässigt zu fühlen. Zumindest für die Familienpolitik formuliert der Kanzler einen klaren Arbeitsauftrag.
dass es überall genügend flächendeckend Krippen und Kitas gibt. Das ist eine Entscheidung, die wir treffen müssen. Und deshalb sage ich, die Familien und ihre Lebenskonzepte müssen im Mittelpunkt der Politik stehen.
Die Sozialdemokraten reisen zurück, ein bisschen aufgemuntert von Norderney, im Gepäck viele soziale Vorhaben. Doch sie ahnen, in dieser Koalition werden sie nur wenig umsetzen können.
Es ist die größte Abstimmung der Welt. Rund 970 Millionen Menschen sind in Indien aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen. Eine gigantische logistische Herausforderung, die ihre Zeit braucht. In 7 Phasen geben die Inderinnen und Inder ihre Stimme ab, bis Anfang Juni. Wer dann im bevölkerungsreichsten Land der Welt die Nase vorn haben könnte, das lässt dieses Bild erahnen. Premier Modi ist bei vielen äußerst beliebt, auch weil unter ihm die Wirtschaft anzog. Kritiker werfen ihm jedoch vor, Minderheiten zu benachteiligen und dass es in der größten Demokratie der Welt immer weniger demokratisch zugeht. Andreas Franz.
Anil Kumar gehört zu denen, die heute als Erste wählen können, während Indiens 6-wöchigen Wahlmarathon. Den Besitz einer Snackbar im Bundesstaat Uttar Pradesh beschäftigt vor allem ein Thema. Die Inflation ist sehr hoch. Alles ist teuer geworden und viele Menschen haben Probleme, Lebensmittel zu kaufen. Die Regierung sollte sich vor allem darum kümmern. Und trotz seiner Kritik vertraut er darauf, dass sein Problem gelöst wird und geht auch dieses Mal zur Wahl. Ich habe Wachstum gewählt für meine Stadt. Das Land wird sich weiterentwickeln. Deshalb habe ich Modi gewählt. Der Premierminister ist beliebt, seine Chancen auf Wiederwahl stehen gut. In den letzten 10 Jahren hat er das Land und seine Institutionen geprägt, wie kaum ein anderer Premier vor ihm. In seiner zweiten Amtszeit ist Indien zur 5. Volkswirtschaft der Welt geworden, mit Wachstumsraten von zuletzt 8%. Es wurde viel in Verkehrsinfrastruktur investiert, die Mittelschicht ist gewachsen, der Aktienmarkt boomt. Aber das Wachstum erreicht längst nicht alle. Vor allem arme Menschen spüren davon wenig. Das Problem ist noch nicht gelöst. Indien ist immerhin ein großes Land, aber auch wir haben keinen Zauberstab. Und die Menschen glauben, wenn einer das Problem lösen kann, dann wir. Bimlesh, die mitten in Neu-Delhi mit Mann und 3 Kindern lebt, glaubt das nicht. Sie braucht auch keinen Zauberstab, sondern ganz konkrete Dinge. Arbeit, Strom und sauberes Trinkwasser. Es macht keinen Sinn für mich, wählen zu gehen, wenn hier nichts passiert. Es gibt nicht genügend Trinkwasser. Hier kommt nur ein Tankwagen am Tag und das reicht einfach nicht. Premierminister Modi setzt auf einen hindu-nationalistischen Kurs, eine Mischung aus Nationalstolz und religiösem Pathos. Religiöse Minderheiten werden benachteiligt. Die Opposition, angeführt von Rahul Gandhi, ist wenig schlagkräftig und in Teilen gespalten. Im Süden ist sie stark, im bevölkerungsreichen Norden ist sie schwach. Und sie wurde geschwächt. Die Finanzbehörden haben führende Politiker wegen Korruptionsverdacht inhaftiert und Parteikonten gesperrt. Es werden Verfahren gegen oppositionelle Politiker eröffnet, aber sobald die dann der Regierungspartei beitreten, werden die Verfahren wieder eingestellt. Das sind keine unabhängigen Institutionen, sondern Handlanger der Regierungspartei. Kritiker befürchten, bei einem Wahlsieg würde die indische Demokratie weiter Schaden nehmen. Modi sieht Indien dagegen auf Erfolgskurs und will das Land weiter nach seinen Vorstellungen prägen.
Und es geht weiter mit Nachrichten des Tages und mit dir, Thorsten.
Die USA haben im UN-Sicherheitsrat mit einem Veto verhindert, dass die Palästinenserverwaltung als Staat in die Vereinten Nationen aufgenommen wird. Der Vertreter Washingtons stellte klar, dass die USA zwar grundsätzlich für einen Palästinenserstaat seien, der könne aber nur in direkten Verhandlungen zwischen Palästinensern und Israel beschlossen werden. Im Sicherheitsrat stimmten 12 der 15 Staaten für die Aufnahme, 2 enthielten sich. In Potsdam haben sich die Digitalminister von Bund und Ländern zur ersten gemeinsamen Konferenz getroffen. Sie berieten darüber, wie der digitale Wandel schneller und effizienter vorangebracht werden könnte. Bundesdigitalminister Wissing plädierte für einen offenen Umgang mit Entwicklungen wie der KI. Außerdem forderte er von den Ländern, das Gesetz für eine digitale Verwaltung nicht länger zu blockieren. Die Bundesregierung will Behördengänge zunehmend durch digitale Verfahren ersetzen. Die Polizei ist seit heute früh in 8 Bundesländern für verstärkte Radarkontrollen unterwegs. Mit dem sogenannten Blitzermarathon will sie bis in die Nacht an die erlaubten Höchstgeschwindigkeiten erinnern. Zu schnelles Fahren gehört zu den häufigsten Unfallursachen. Ob sich Autofahrer durch solche Aktionen in Zukunft mehr an die Regeln halten, ist umstritten.
Jetzt zu einem Mann mit Möglichkeiten, aber Julian Nagelsmann hat sich entschieden. Er weiß, was er will. Nagelsmann möchte Bundestrainer bleiben. Er hat seinen Vertrag mit dem DFB verlängert bis zur WM 2026. Dabei ist er erst seit einem guten halben Jahr im Amt, aber er hat offenbar schon ausreichend Beweise erbracht, dass doch noch was geht mit der Nationalmannschaft. Es bleibt ein Restrisiko. Die große Prüfung naht ja erst noch mit der Heim-EM im Juni. Aber warum pessimistisch sein, wenn es auch anders geht? Heiko Neumann.
Er bleibt also noch ein bisschen länger. Julian Nagelsmann, Bundestrainer über die anstehende Europameisterschaft hinaus.
Ich freue mich wirklich riesig, dass wir es geschafft haben, mit ihm zu verlängern, dass wir nach einer hoffentlich, da bin ich auch von überzeugt, eine gute Europameisterschaft spielen und danach logischerweise auch eine gute Weltmeisterschaft.
Mit 2 eindrucksvollen Siegen, zuletzt gegen Frankreich und die Niederlande, hat Nagelsmann Fußball-Deutschland wieder wachgeküsst. Schriftlich teilt Nagelsmann heute mit: Das ist eine Entscheidung des Herzens. Gemeinsam wollen wir jetzt eine erfolgreiche Heim-EM spielen. Dafür brennen wir alle. Danach freue ich mich gemeinsam mit meinem Trainerteam sehr auf die Herausforderung einer Weltmeisterschaft. Nagelsmann kommt bei vielen an, nach Jahren der Fußballtristesse.
Ich bin eigentlich relativ begeistert, dass er verlängert hat. Bin von der sportlichen Entwicklung relativ überzeugt. Ich freue mich auch für ihn. Ich glaube, der ist ein guter Trainer und der tut der Nationalmannschaft auch gut.
Coole Socke, kann man, glaube ich, sagen. Ja.
Also wieder eine Vertragsverlängerung vor einem großen Turnier. Und das, obwohl sich die letzte vorzeitige Vertragsverlängerung als Desaster herausstellte. Die mit Joachim Löw, inklusive verkorkster WM 2018 in Russland.
Es ist das pure Prinzip Hoffnung, das beim DFB herrscht, dass Julian Nagelsmann irgendwie eine sehr, sehr erfolgreiche Heim-EM spielt und nach quasi vom Publikum auf den Händen getragen wird. Aber klar ist eben auch, man hatte keine Alternative. Es gab jetzt niemanden, der hier geschrien hat und gesagt hat, ich möchte das unbedingt machen und ich habe neue Konzepte. Insofern ist es eigentlich eine Win-Win-Situation, sowohl für den DFB als auch für Nagelsmann.
Nicht aber für den FC Bayern München. Beim Rekordmeister stand der von Ihnen 2023 entlassene Julian Nagelsmann weit oben auf der Trainerkandidaten-Wunschliste.
Jetzt hat er sich für die deutsche Nationalmannschaft entschieden, muss man so respektieren. Ich finde es schade, aber die Welt geht beim FC Bayern deswegen nicht unter.
Julian Nagelsmann, umworben von etlichen Topclubs. Doch er bleibt wohl erstmal für eine ganze Weile Bundestrainer.
Und zur Vertragsverlängerung von Julian Nagelsmann als Bundestrainer hat Jakob Schaumann vom Hessischen Rundfunk diese Meinung.
Besser hätte es für den DFB keine 2 Monate vor der Heim-EM nicht laufen können. Julian Nagelsmann bleibt bis 2026 Bundestrainer. Es sei eine Entscheidung des Herzens gewesen, sagt der 36-Jährige. Für mich eine wichtige und richtige Entscheidung, denn sie zeigt nicht nur, dass Nagelsmann an den Erfolg seiner Mannschaft glaubt, sondern sie sorgt zugleich für Planungssicherheit beim Deutschen Fußballbund. Erst kürzlich hatte man mit Sportdirektor Rudi Völler verlängert. Damit sind die beiden wichtigsten Posten langfristig besetzt. Und zwar mit den aktuell besten, die man bekommen kann. Sicher, ganz ohne Risiko ist so eine Entscheidung nicht. Bei Löw und Flick ging der Plan, vor einem wichtigen Turnier zu verlängern, nicht auf. Doch diesmal ist die Ausgangslage eine andere. Mit einem radikalen Kaderumbau, der Rückkehr von Toni Kroos und den beiden Achtungserfolgen gegen Titelfavorit Frankreich und die starken Niederländer hat Nagelsmann etwas geschafft, was ich kaum mehr für möglich gehalten habe. Guten und erfolgreichen Fußball made in Germany. Doch einen großen Verlierer gibt es, den FC Bayern. Nagelsmanns Ex-Verein hatte auf eine Rückkehr gehofft und muss nun ein Nein akzeptieren. Ein Wort, das man beim Rekordmeister nur selten zu hören bekommt und dem einen oder anderen Fußballfan, mich eingeschlossen, ein kleines Lächeln ins Gesicht zaubert. 56 Tage vor Beginn der EM ist alles angerichtet für ein Sommermärchen 2.0. Und seit heute glaube ich auch daran.
Die Meinung von Jakob Schaumann. Ja, drangen in den 80ern diese Töne aus dem Fernseher. Da wusste man, der Mann im roten Hemd, Colt Seavers, würde mit Hilfe seines Cousins Howie wieder auf Verbrecherjagd gehen. Keine Schlucht, kein Schlagloch auslassen, um das zu zeigen, was Colt Seavers am besten kann. Spektakuläre Stunts. Dass der Colt für alle Fälle uns nie ganz verlassen hat, beweist das Remake als Film. Fall Guy kommt diesen Monat bei uns in die Kinos und heute Abend war Deutschland Premiere. Der neue Colt Seavers ist zwar etwas erblondet, aber die Liebe zur Action, die ist nicht verblasst. Tom Garus.
Der Film über einen Stuntman beginnt mit einem Stunt. Und das mitten in Berlin zur Europapremiere von The Fall Guy. Mit den Superstars Ryan Gosling und Emily Blunt. Es ist ein unglaublicher Job, den sie machen, die Stuntmen. Als Schauspieler hatte ich immer ein Stunt-Double. Und das ist komisch, denn die machen all die gefährliche Arbeit und werden am Ende kaum beachtet. Also war es großartig, Teil dieses Films zu sein und sie in den Mittelpunkt zu stellen. The Fall Guy, eine filmische Neufassung der Kultserie, ein Colt für alle Fälle aus den 80er Jahren. Nach einem Unfall, der seine Karriere fast beendet, rafft sich Stuntman Colt Seavers noch einmal auf, um einen weiteren Film zu drehen. Der Grund? Er will die Regisseurin des Films, seine Ex-Geliebte Jodie, zurückgewinnen.
Diese ganze Regienummer steht dir gut? Selbst der Gärtnerhut, irgendwie.
Den haben hier praktisch alle, ist so ein Setting. Okay?
Sehe ich, den anderen steht er aber nicht so gut wie dir, das ist alles. Und ich will nicht schleimen, das sind pure Fakten.
Doch im Film geht es auch um das plötzliche Verschwinden des Hauptdarstellers Tom Ryder. Gespielt von Aaron Tyler Johnson, der übrigens auch als James Bond im Gespräch ist. Colt Seavers soll ihn suchen, schließlich ist er sein Stunt-Double.
Mach dich auf die Suche nach ihm.
Schon bald werden die Geheimnisse um den verschwundenen Star immer mysteriöser. Während sich zwischen Colt und Jodie wieder Gefühle entwickeln.
Willst du rummachen?
Nein.
Ja, will ich auch nicht. Habe ich gerade gar keinen Bock drauf.
Auf rummachen?
Ja.
Worauf hast du Bock?
Reden.
Ja.
Wir mochten die Idee, wie die beiden versuchen, wieder zueinander zu finden, während um sie herum alles explodiert und chaotisch ist. Es war einfach eine wundervolle Kulisse für die beiden, mit denen sich die Zuschauer hoffentlich identifizieren können.
Und so wechseln sich Actionfilm, Comedy und Romanze spielerisch ab.
Bist du verrückter Hund? Der Stuntman ist irre.
The Fall Guy startet am Dienstag, 30. April in den deutschen Kinos.
Und jetzt vom Stuntman zum Wetterman. Carsten, was hast du Spektakuläres zu bieten?
Ja, der Stuntman ist aber tausendmal cooler als der Wetterman. Allerdings nicht so kalt wie das Wetter da draußen. Es geht kalt und wechselhaft in diesem April weiter. Das zeigt sofort der Blick auf den Trend für Hamburg. Mit Temperaturen um rund 10 Grad und nicht nur für Hamburg, sondern deutschlandweit, müssen wir bis Mitte nächster Woche ausharren. Und zwar mindestens bis Mittwoch oder Donnerstag. Dann wird es wärmer. Und einige Wettermodelle zeigen, dass wir zum nächsten Wochenende durchaus Temperaturen von über 20 Grad bekommen können. Das ist der Lichtblick am Ende dieses langen, dunklen Tunnels. Und jetzt schauen wir uns die Realität da draußen an. Der letzten 3 Stunden viele Regenschauer unterwegs. Die kräftigsten Niederschläge im Süden am Alpenrand. Dort allerdings meistens in Form von Regen. Und heute Nacht geht es weiter, dass sich diese Schauer, die so aus Nordwesten reinkommen, allmählich langsam nach Südosten zurückziehen. Hier bleibt es also auch morgen Vormittag stark bewölkt und nasskalt. Und dann kommen neue Wolken hier im Nordwesten an, während es am sonnigsten den ganzen Tag lang an der Ostseeküste sein wird. Ja, und unter diesen Wolken hier im Nordwesten entwickelt sich morgen Abend ein neues kleines Tief mit kalter Luft angereichert. Und dieses Achtungszeichen bedeutet, in der Nacht zum Sonntag und am Sonntagmorgen kann es im Süden Niedersachsens, in Ostwestfalen, im Norden Hessens durchaus mal weiß sein, selbst in tieferen Lagen. Die Temperaturen morgen früh 0 bis 6 Grad in Schleswig-Holstein, leichter Frost möglich, tagsüber meistens einstellige Höchsttemperaturen, nur im Westen können es 10 oder 11 Grad sein. Ja, und wechselhaft geht es weiter am Sonntag und Montag, wobei mit einer guten Nachricht ab Montag dann allmählich mit mehr sonnigen Anteilen.
Danke, Carsten. Und das mit dem Weiß, das haben wir jetzt mal elegant überhört, ne?
Ja.
Wir verabschieden Sie ins Wochenende, liebe Zuschauer. Hier im Ersten geht es jetzt spannend weiter mit dem Polizeiruf aus Halle an der Saale.
Und die Tagesschau-App und tagesschau.de halten Sie rund um die Uhr auf dem Laufenden.
Die Tagesthemen, die gibt es morgen am späten Abend wieder. Bis dahin, tschüss.
Tschüss.